SWR 2 Leben.
A. Apfel. B. Bluse. F. Fisch. H. Häkel. Ente.
Seit über 7 Jahren unterrichte ich Lesen und Schreiben für Erwachsene, sage ich mal, also Alphabetisierungskurse für Migrantinnen. Ich bin bildende Künstlerin, das heißt, ich komme aus dem Visuellen. Mich hat es deswegen interessiert, aber bis ich dahin gekommen bin, dass ich überhaupt gewusst habe, dass es so etwas gibt, war ein langer Weg. Ich arbeite neben meiner Atelierarbeit immer noch andere Dinge. Früher waren es Filmplakate, Bühnenbilder, Kostümbilder. Ich habe selber als Erwachsene Tschechisch als Zweitsprache gelernt, also in Tschechien, war dann als Übersetzerin und als Dolmetscherin teilweise auch tätig. Und seitdem wir in Wien sind, habe ich dann angefangen und habe dann diesen Lehrgang für Alphabetisierung mit Migrantinnen gemacht. Dann habe ich die Monika Ritter kennengelernt, die damals diesen Lehrgang geleitet hat, entwickelt hat. Und die Monika hat auch sehr viel dazu gearbeitet und veröffentlicht.
Zu diesem Text über Buchstaben und Ohren ist es so gekommen, dass ich einmal beschreiben wollte, auch schriftlich, wie der Prozess vom Lesen und Schreiben lernen abläuft, wo es anfängt und wie es weitergeht. Und klassischerweise ist es ja so, dass man denkt, man fängt mit dem Alphabetisierungsunterricht an, mit schriftlichen Materialien. Man macht Buchstabenübungen, Schreibübungen, Leseübungen und dann geht's los. Und dann merkt man, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas spießt und dass es nicht so wirklich gut funktioniert. In der Fachsprache heißt das dann die phonologische Bewusstheit, dass man die zuerst aufbaut, dass die Lernenden Wörter in ihrer Lautgestalt wahrnehmen können und diese Lautgestalt zergliedern können auch. Das heißt, dass sie in der Lage sind, ein Wort langsam zu sprechen und dass sie auch draufkommen, dass dieses Wort aus verschiedenen Lauten besteht. Jetzt einmal nur mit den Ohren sozusagen, mit dem Ohren und mit dem, was dazwischen liegt, mit dem Gehirn, das zu analysieren.
Dadurch, dass diese Lernerinnen eben keine Erfahrung haben mit der eigenen Sprache, also dass sie nicht die Möglichkeit hatten, über ihre Muttersprache die Struktur zu lernen oder Grammatik und all diese Sachen, außerdem Lesen, Schreiben lernen, was ihnen auch fehlt, ist es halt schwierig, überhaupt eine Vorstellung zu entwickeln, dass es so etwas gibt. Das heißt, es macht immer Sinn, vom Konkreten auszugehen, ja, von dem, was da ist, das zu beobachten und dann zu schauen, aha, da gibt es ein System und das kann ich auch, wenn ich es kenne, dann selber anwenden.
Le Lampe, Me Mund, Ne Nase, O Ohr.
Die Buchstaben und die Ohren. Wenn man jemandem, der noch nie lesen und schreiben gelernt hat, fragt, wo der Buchstabe E in Lampe oder Nase ist, dann kann die Antwort sein vorne oder in der Mitte oder hinten. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Serialität der Lautgestalt erst beim Lesen und Schreiben lernen entdeckt und wahrgenommen wird. Das heißt, die Lernenden brauchen eine Anleitung dazu, auch diese Lautgestalt in Teile zerlegen zu können, zu schauen, wo ist jetzt das E, kommt vorher noch was, kommt nachher noch was. Und das macht man eben mit einer Übung mit den Teilnehmern, die ohne Buchstaben noch funktioniert. Und das ist das Zentrale dabei, dass man die Buchstaben noch am Anfang noch ein bisschen auf die Seite schiebt, sich die Lautgestalt anschaut und dann zu diesen einzelnen Lauten, die man gefunden hat, gemeinsam mit den Teilnehmern die Laute sucht und die Laute schreibt dann. Und beim nächsten Wort geht's wieder so von vorne los.
Mein Name ist Sherifa. Ich komme aus Afghanistan. Ich habe 4 Kinder. Ich wohne in Wien. Ja, Afghanistan keine Schule. Jetzt diese in Wien.
Das N, das A, das M und das E. Zum Anfang bietet es sich natürlich an, dass man mit dem Wort Name beginnt. Da das auch im Unterricht einer der ersten Sachen ist, die man zum Thema hat. Also der Arbeitsplan ist dann derjenige, dass man als ersten Schritt schaut, dass klar ist, was Name bedeutet. Und dass man im zweiten Schritt schaut, wie klingt das. Es besteht aus 2 Silben, man kann 2 Schritte dazu machen oder 2 Bögen dazu zeichnen. Und diese zwei Silben kann man noch einmal unterteilen in zwei Laute. Da haben wir das Na und das Me. Und wenn man das so schön dann langsam spricht und auf- und abbaut, dann ist es viel leichter, dann herauszuarbeiten, wie das N, das A, das M und das E eben geschrieben werden und in welcher Reihenfolge sie geschrieben werden. Das wäre das Beispiel mit dem Namen.
Lesen, schreiben, schauen, alles gut. Ja, viele Deutschkurs gut.
Ein bisschen Deutsch verstehen gut.
Also vom Konzept, vom Überlegen, was ist das, was ich ausdrücke, was ist der Inhalt von diesem Wort, das sollte allen bekannt sein dann und Sie sollten es auch interessant finden, schreiben wollen, zum Lautlichen analysieren, zum Buchstaben dazu suchen und finden und dann eben das Wort schreiben. Und vorausgehen kann dieser Einheit natürlich sinnvollerweise eine mündliche Einheit, in der eben über die Namen der Anwesenden gesprochen wird, dass jede sich vorstellt mit den sprachlichen Mitteln, die da sind, Informationen über sich erzählt oder dass das eben aufgebaut wird, Stück für Stück. Mein Name ist sowieso, ich bin die und die oder der und der.
Ja. Wenn ich meine Muttersprache oder Familiensprache nicht gelernt habe, aufzuschreiben und zu lesen, dann ist es unendlich schwierig, es in einer Fremdsprache zu erlernen. Idealerweise würde man als Erstsprache, die man zum Schreiben lernt, die Muttersprache, die Familiensprache erlernen. Aber wenn eine Frau aus Afghanistan, der Muttersprache Dari ist zum Beispiel, in Österreich lebt, wir haben kaum Leute, die das unterrichten könnten und es wäre für das, wo wir sie brauchen, hier halt auch irgendwie ein großer Umweg leider. Jetzt ist es für die einfach ganz, ganz, ganz schwierig, weil die Grundprinzipien, egal wie die Zeichen ausschauen und egal wie die Schreibrichtung und Leserichtung ist, dieses eben ein Laut zu identifizieren, einem Laut, einem Zeichen zuzuordnen und Zeichen miteinander zu Silben oder gemeinsamen Lauten zu verbinden und zu einem Wort, was einen Sinn ergibt. Das macht man in jeder Sprache und in jeder Schrift, aber wenn man es noch nie gemacht hat, dann muss man es eben in diesem Deutsch, was einem noch nicht so geläufig ist, lernen und das ist unendlich schwierig. Für mich unendlich spannend, auch die Person dabei zu begleiten, ja, bei diesem Prozess.
Leila, Sie können auch nur die, wo Sie wissen. Sie müssen nicht alle, ja? Zeigen Sie einfach, die Sie wissen. Wenn Sie sagen, was ist das, keine Ahnung, egal.
Unterhause?
Nein, das ist...
Hose.
Hose, genau.
Hose. Ferrerad.
Du gehst immer von dem Konkreten aus, nicht von der Theorie oder von der Tabelle oder sowas. So eine Weise, mit der wir lernen, das sind diese Anlautbilder, was wir vorhin auch gemacht haben mit Leila und Tavos. Die Idee ist, dass eben aus dem Wortschatz der Lernerinnen, die ja schon teilweise ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre oder auch länger im deutschsprachigen Raum, also jetzt konkret in Österreich leben, Worte zu finden, die den Anlaut haben für den Buchstaben, ja, und dass man ein Bild findet, was eindeutig ist und dann kann man sich das einprägen, aha, eben das M steht für den Mund und so kann man im Prinzip auch selber, das ist auch die Idee, alleine dann zum Beispiel sich einen Text erlesen oder Worte erlesen, weil ich über diesen Buchstaben zu dem Bild finde und umgekehrt von dem Bild zu dem Laut, ja, weil ich kann sagen, ich sehe das Bild, Mund, ich kann das aussprechen und dann fällt mir ein, es ist das M und so kann ich quasi auch ein Wort erlesen und mir selber so behilflich sein, dass ich das erinnere. Die Idee ist immer, dass das quasi der Wortschatz ist von den Lernerinnen. Und das sind natürlich Worte, die oft vorkommen aus Gewand, Essen oder sowas. Und nicht aus irgendeinem Buch, sondern dass es gemeinsam erarbeitet wird. Es gibt aber nicht so viele Möglichkeiten. Also meistens verändert sich es nicht so irrsinnig. Aber zum Beispiel hatten wir dieses Rad, ja. Was nimmt man? Was, ja, jetzt wollten sie mal Fahrrad, ne? Weil sie das kannte als Fahrrad. Ist ja auch logisch. Also, da haben sie ins Stocken gekommen, weil da war das Hörre und es kam nicht mit ihrer Logik. Aber da hat man eigentlich gesehen, dass das funktioniert eben, ja, mit dem Anlaut.
Wenn man von diesem Konzept ausgeht, dass man ein Stück Sprache bearbeitet und ein Stück Schrift dann sich genauer anschaut und dann wieder ein Stück Sprache aufbaut mit den Teilnehmern, kann man es natürlich so machen, dass es sehr teilnehmerorientiert ist, dass über die Themen gesprochen wird, die für die Teilnehmenden wichtig sind und daraus dann die wichtigen Teile verschriftlicht, dann wieder in die sprachliche Auseinandersetzung geht und von dort wieder kleine Stücke verschriftlicht. Ja, das funktioniert am besten, indem man einfach im Unterricht dann mit den Teilnehmenden redet und ja, mit dieser Methode das Material auch entlang den Sachen konstruiert, die Thema waren im Unterricht. Das sind ja interessante Leute, die spannende Dinge beitragen, die sehr viel geschafft haben in ihrem Leben bisher, die sehr viel beitragen auch zum Unterricht.
Se Sonne, te Tasse.
Also eine Möglichkeit, sich vorzustellen, wie ein Wort verschriftlicht wird, ist eben das Lautieren, das haben wir vorhin auch mit Tavus gemacht, damit die Tasse und Tasche, dass man eben lernt, sich das lernt, das vorzustellen. Ja, also ich sage ein Wort und dann stelle ich mir die Laute vor. Das geht da nicht um Orthographie, sondern einfach um die Laute. Und jede Karte, die ich lege, ist für einen Laut. Und so habe ich erstmal, da steht nichts drauf auf den Karten. Das sind einfach nur Karten. Eine Karte steht für einen Laut. Machen wir das meistens auf Extrazetteln, dass wir die Buchstaben schreiben. Ja? Und da geht es auch immer noch nicht um Orthographie. Eben dieses Zerlegen eines gesprochenen Wortes in verschiedene Laute, das Zuordnen der Laute zu Zeichen und so weiter und das Spezifische im Deutschen und so weiter, das sind verschiedene Schritte, die man einfach am besten zerlegt erlernt. Man muss ja quasi eine Logik einführen, um sich verständlich zu machen. Ich kann kein Dari, ich kann kein Türkisch, ich kann kein Arabisch, also kann ich mir nur mit anschaulichem, konkreten weiterhelfen. Und ich sehe auch, dass das funktioniert. Und ich glaube, das hat man heute auch gesehen, dass die Frauen damit umgehen können und dass ihnen das irgendwie bekannt ist und dass sie wissen, wie sich so ein Wort dann zum Beispiel aufbaut.
Es sind sowohl die Buchstaben als auch die Laute und die Lautgestalt und der Inhalt des Wortes eben wichtig. So im Großen und Ganzen ist es ein Stück Sprache nehmen und die Schrift dazu neu erfinden praktisch. Die Schrift zu konstruieren zu diesem Wort, das man braucht. Das habe ich natürlich nicht alles ganz alleine selbst erfunden. Und darauf gekommen bin ich, dass ich beim Unterrichten gemerkt habe, es fehlt was. Wenn ich mit dem Buchstaben komme und mit dem Lesen anfange, da fehlt offenbar ein Schritt vorher. Und gefunden habe ich das dann erstmals vor vielen Jahren bei der Gertrud Kamper, die das für die muttersprachliche Alphabetisierung mit Erwachsenen sehr schön beschrieben hat in ihrem Buch »Wenn Lesen und Schreiben und Lernen schwerfallen«.
Lautieren bedeutet nicht nur, den Komplex des gesprochenen Worts in seine einzelnen Bestandteile, also Laute im verallgemeinerten Sinn, zu zerlegen. Es bedeutet auch, diese Einzellaute in die gleiche Reihenfolge zu bringen wie im gesprochenen Wort. Die Reihenfolge, die Abfolge der einzelnen Elemente ist wichtig. Schreiben verlangt außerdem, diese Abfolge in der Zeit in eine andere Dimension, in eine Abfolge im Raum umzusetzen. Lautieren bedeutet hier also vor allem, gesprochene Sprache in die Abfolge ihrer Laute zu gliedern und nicht ein geschriebenes Wort Laut für Laut zu lesen.
A, Apfel, B, Bluse, F, Fisch, H, Hegel, Entel. De Dusch, Ke Klei.
Ende 90er Jahre hat sie das veröffentlicht. Und da hat sie diesen Prozess des Lautierens sehr schön beschrieben, wie das im muttersprachlichen Bereich ablaufen kann mit erwachsenen Lernenden. Und das, was ich dann hauptsächlich gemacht habe, ist, dass ich es übertragen habe auf den Zweitsprachbereich, wo wir mit Lernenden arbeiten, die die Sprache auch lernen müssen, also die nicht den Vorteil haben, dass sie, wenn sie ein Wort so halbwegs dekodiert haben, es sich vorsagen können und dann sofort wissen, was es sein müsste, weil sie das Wort kennen, sondern wie man dann arbeitet mit Leuten, wo man eben die Sprache auch erarbeiten muss erst. Und dann gibt es natürlich viele andere Alphabetisierungspädagogen und Wissenschaftler, die ähnliche Sachen gefunden haben. Ich konnte im letzten Sommer Unterrichtende beobachten, die gerade am Ende ihrer Ausbildung als Alphabetisierungspädagoginnen gestanden sind und war verblüfft, wie guten Unterricht ich da bei vielen gesehen habe. Also es ist dann meistens auch so, dass es auf eine sehr wertschätzende Art und Weise passiert, so wie ich das mitbekomme. Ja, dass man schaut, dass man die Teilnehmenden stärkt, auch bei dem, was sie sind, dass man sie spüren lässt, was sie können und ihnen auch zeigt, dass man sich interessiert dafür, wo sie hingehen wollen, wo sie weitermachen wollen.
Bei meiner Mutter Tavus war es so, dass sie nie die eigene Muttersprache gelernt hat oder beziehungsweise es war eben nicht üblich, dass Mädchen damals zu ihrer Zeit eben zur Schule gegangen sind. Ja, und deswegen hat sie nie ihre Muttersprache gelernt. Und bis heute kann sie weder schreiben noch lesen in ihrer Muttersprache, also in Persisch, Farsi. Und deswegen ist das, glaube ich, so schwer für sie, eine andere Sprache ganz neu zu lernen, von Anfang an. Also wenn sie Hausübungen und so hat, dann fragt sie mich immer, dass sie ich mit ihr helfen soll, zu lesen. Und ja, ich mache das, was nötig ist, sagen wir so. Ja, ich helfe ihr, indem ich eben entweder die Wörter vorlese oder ich helfe ihr, mit ihr zu lesen. Also jeden einzelnen Buchstaben.
Tasche, ja? Mhm. Wollen Sie sagen, das Wort?
Tasche, te. Te,
es. Meine Frage ist, ist das gut zum Lernen mit dem Bild?
Ja, mit Bild.
Mhm. Es geht ja darum, dass man sich eben nicht vergisst, sondern sich leichter merkt.
Und es ist ja auch so viel zu lernen. Es ist ja eine komplexe Materie. Es dauert relativ lang, bis man wirklich flüssig und gut lesen und schreiben kann. Und deswegen ist es doppelt wichtig, dass man das Ganze auch so gestaltet, dass alle eine Freude dran haben können auch und nicht täglich frustriert werden damit. Dass man eben Fortschritte bestätigt, Fortschritte sieht, erst einmal rückmeldet und Lust auf Weiterlernen auch erzeugt oder bestehen lässt, sich zumindest nicht kaputt macht.
Ich gehe mit den Kindern spazieren. Ich besuche meine Familie. Ich sitze zu Hause. Ich koche und esse. Ich koche und das esse. Ich wasche Wäsche.
Und Sharifa kommt auch schon seit 2 Jahren in Deutschkurse von meinen Kolleginnen. Ja, sich schon sehr viel sicherer im Deutschen.
Da gibt es ein paar Aktivitäten auch für den Unterricht, die im Lehrgang weitergegeben werden. Wie man es schafft, dass die Teilnehmenden was erzählen, wie man das verschriftlicht, wie man die Teilnehmer dazu bringt, was aufzuschreiben, das von ihnen kommt und das nicht abgeschrieben ist. Dann kann man den Kurs mit Inhalten füllen, die von den Teilnehmern kommen. Und die weiterführen. Nicht im Sinn von einem Braten im eigenen Saft, sondern im Sinn von, wir reden, wir schreiben, wir lernen.
Am Anfang ist es ja immer schwierig, überhaupt Motivation zu finden, da weiterzumachen. Aber ich glaube, wenn man diese Schwelle überschreitet, dann will man immer mehr und mehr. Und das sehe ich, sagen wir, heutzutage bei ihr, bei meiner Mutter. Am Anfang war es wirklich schwer. Sie hatte auch wirklich keine Lust, sagen wir, oder nicht die Motivation weiterzumachen, weil sie eben so wenig konnte oder beziehungsweise gar nichts konnte. Und ich glaube, das ist bei jedem so. Wenn man irgendwas nicht kann, dann ist der Anfang immer schwer und man will ja nicht weitermachen. Aber wenn man das dann erreicht hat, dann macht man immer weiter und weiter. Und sie ist gerade in dieser Phase, wo sie immer weitermacht.
Fariba ist die Tochter von Tavus, von einer Lernerin, mit der wir heute gesprochen haben. Fariba ist Wienerin auch und sie arbeitet in dem Verein als Kinderbetreuerin. Also während die Frauen lernen, können die kleinen Kinder betreut werden, unter anderem von Fariba. Und das sind immer Frauen, die mehrere Sprachen können. Das hilft uns bei den Kursen auch sehr, weil manchmal, wenn wir nicht weiter wissen, können wir auch jemand holen und sagen, kannst du mal auf Kurdisch das erzählen oder kannst du es mal erklären auf Türkisch oder eben neuerdings auch auf Dari, weil die Fariba da ist. Und das war auch interessant, wie sie die Mutter irgendwie beobachten konnte beim Lernen. Sie ist mit der Matura fertig und plant gerade ihr Studium. Also am Anfang kommen die Frauen entweder mit einer Tochter oder mit einem Sohn oder mit dem Mann zum Anmelden. Das ist dann meistens bei meiner Kollegin, aber oft kriege ich das auch mit. Die werden natürlich auch eingestuft, das heißt, wir sprechen mit ihnen, wir schauen, ob sie lesen können, ob sie Buchstaben können und so weiter, damit sie dann in dem richtigen Kurs ankommen. Meistens sind die Männer dann so, dass sie sagen, ja, ich brauche irgendwie A0 oder Alpha 0, oder so, meine Frau kann gar nichts, ja. Und die Frauen sind sehr schüchtern und sehr verunsichert und sagen sie, ja, sie können überhaupt nichts. Und meistens zeigt sich schon nach einer Woche, dass sie ja schon was können. Und das ist eigentlich auch total schön zu sehen, dass das dann zum Vorschein kommen kann. Und die meisten schaffen das locker, dann alleine herzukommen. Vielleicht die ersten 2 Wochen, dass jemand sie begleitet, damit sie sich nicht verirren oder so. Und dann kommen sie unabhängig. Selten gibt's die ersten Stories, wo da ständig irgendwie Begleitung notwendig ist. Genau, aber die bekannten Strecken machen sie dann alleine.
Lena, sprechen. Ich komme, Deutschkurs anmelden, Deutschkurs schreiben, lesen, sprechen, schauen, schreiben, gut lesen.
Ja. Die Laila ist so eine Quereinsteigerin gewesen, die kam mal vermittelt durch eine Bekannte, die eben auch farsisprachig ist und hat eben nach einem Kurs gesucht und ist seitdem, kommt sie regelmäßig, also ja, glaube auch schon vielleicht das 2. Jahr. Die muss sehr unabhängig sein, ja, die muss sehr viel alleine zustande bringen.
Ich bin U6 und Autobus und Schlittbahn, ich alleine und alleine Arks alleine gegangen. Ich kaufe und ja, lesen, was ist das, ja, teuer und nicht teuer, mit Bankomat bezahlen. Unistraße aussteige, ich verstehe Unistraße und Schwiegerstraße und S-Bahnhof. Ich verstehe alles, das ich aussteige.
Bahnsteig 2.
Es geht hier um Orientierung und es geht sowohl um die Orientierung im Raum, in unserer Stadt, als auch auf die Orientierung auf dem Blatt, also in einem Wort und so weiter und so fort. Und es geht darum, das so zu lernen, dass die Lernerinnen unabhängig werden, dass sie etwas davon haben, also dass sie quasi empowered werden, irgendwie Dinge alleine zu tun und unabhängiger zu sein. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen gelingt. Natürlich sind die familiären Verpflichtungen oft sehr stark, aber sie können sich hier auch gut austauschen, dann untereinander. Die Idee zum Beispiel von dem Verein hier ist, dass das halt wirklich sehr niederschwellig ist. Zum einen das Kursangebot und dass die Frauen zum Beispiel den Ort schon kennen. Und wenn sie zum Beispiel Unterstützung brauchen, ja, oder Beratung brauchen, wissen, wo sie hingehen können. Aber manchmal gibt es dann auch Überschneidungen, dass jemand von der Kindergeneration bei der Beratung ist und so weiter und die Elterngeneration, also die Müttergeneration nicht sehen soll, dass die Person jetzt bei der Beratung ist zum Beispiel. Jetzt haben wir die Kursräume getrennt von der Beratungsstelle. Das ist eigentlich sinnvoller, damit sich das nicht so örtlich überschneidet. Aber so ist es schon auch gedacht, dass sie zum Beispiel übers Lernen kennenlernen. Ja, ich kann da auch Unterstützung bekommen, wenn ich Probleme habe, entweder familiär oder in der Ehe, oder mit meinem Visum, oder mit der Pension, oder was auch immer.
Ja, okay.
Also es gibt auch Beraterinnen, auch muttersprachlich eben Türkisch und Arabisch, an die sich die Frauen wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Die ganze Idee ist so, dass das Kursangebot sehr zugeschnitten ist auf das, was die Lernerinnen brauchen. Und dass sie zum Beispiel über das Lernen und über das Kurszentrum auch das kennenlernen, dass sie, wenn sie Beratung brauchen, sie in die Beratung gehen können. Und dass es die eben auch in mancher Muttersprache gibt, leider nicht in allen. Sonst kann man ja auch mit dem Dolmetsch kommen. Ich glaube, so hat das überhaupt angefangen, dieser Lehrgang, dass die Monika mal erklärt hat, was ist Analphabet. Und dann hat sie gesagt, überleg mal, gibt es das Positive davon? Also bist du dann Alphabet, wenn du es kannst? Und das war quasi der Beweis, dass das eigentlich ein Wort ist, was Abschätziges, was Geringschätziges hat. Und ich glaube, das Wort Analphabet ist einfach unzutreffend und zu stark belegt mit Negativen. Ich benutze es nicht.